Während der heissen Phase der Corona-Pandemie hat unsere Landespolizei eine coole Kampagne lanciert. Sie haben gesehen, sie haben das extra gemacht für die Jungen, für die Jugendlichen, weil sie haben aber Angst, gell? Die Jugendlichen, die checken nicht, dass man jetzt so Gruppen bilden und so, dass man daheim bleiben sollte. Und darum haben sie die Kampagne gemacht. Vielleicht haben sie auf einem Plakat gesehen oder auf den LED-Walls in der Einfahrt von den Dörfern. Vielleicht haben sie bei Instagram gesehen oder bei Facebook, wenn sie nicht gesehen haben, sagt, dass sie schon ein bisschen älter sind. Sei eine Ehrenfrau, bleib zu Hause, haben sie geschrieben. Sei ein Ehrenmann, bleib zu Hause. Also ganz Liechtenstein ist im Lockdown gewesen. Alle sind aufgefordert worden, bleiben daheim. Stay at home, die Regierung sagt, bleib daheim. Und ganz ähnlich hat es so einen Lockdown gegeben vor rund 2000 Jahren. Jesus, der Sohn von Gott, hat den Lockdown verhängt. Er nämlich seine Jünger auch gesagt, bleiben daheim. In der Bibel, im ersten Kapitel von der Apostelgeschichte, kann man das nachlesen. Dort heißt es, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Also Jesus hat so etwas verhängt wie eine Ausgangssperre. Er hat gesagt, hey Freunde, bleiben alle in Jerusalem. Und die Jünger haben das wirklich wörtlich genossen, sind quasi im Lockdown gewesen. Man liest, sie haben sich immer getroffen, sind im Obergemach von einem Haus gesehen, alle Jünger und Anhänger und alle Freunde von Jesus, etwa 120 Leute, die sind einfach dort wie im Lockdown gewesen. Dort sind sie gehockt, haben sie mit der Trompete gesungen. Jesus hat wollen, dass sie warten, bis der Heilige Geist ihnen geschenkt wird. Und der Heilige Geist hat Jesus ja schon angekündigt, noch bevor er gestorben ist. Im 14. Kapitel vom Johannesevangelium, da redet er mit seinen Jüngern und er sagt ihnen, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht das hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Also Jesus hat seinen Freunden gesagt, hey, ihr müsst nicht traurig sein. Es ist so, ich gehe fort. Aber ich werde euch nicht einfach zurücklassen. Ihr seid nicht als hilflose, vaterlose, weise Kinder. Ich lasse euch nicht einfach alleine zurück, sondern nein, ich komme zu euch in Form vom Heiligen Geist und ich werde immer bei euch sein. Unsichtbar und trotzdem ganz nah. Und das Versprechen hat sich dann am Pfingstsonntag erfüllt. Andreas hat das richtig gesehen, gell? Von Ostern bis Pfingsten sind 50 Tage, von Ostern bis Auffahrt 40 Tage. Das heißt, sie haben 10 Tage gewartet. Und dann ist es wirklich so gesehen, das Versprechen hat sich erfüllt. Der Lockdown von den Jüngern ist durch den Touchdown vom Heiligen Geist aufgehoben worden. Und wo der Heilige Geist gelandet ist, haben die Jünger wirklich nur ausgehalten im Haus. Also stay at home, bleiben daheim, ist plötzlich vorbei gewesen. Sie haben einfach müssen rausgehen. Sie haben nicht anders können. Sie haben allen Leuten müssen in Jerusalem von Jesus erzählen. In der Apostelgeschichte Kapitel 2 heißt es denn, da kann die Geschichte nachlesen. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt. Also der Touchdown, die Landung vom Heiligen Geist hat alles verändert. Der Lockdown ist vorbei gewesen und auch ihre Traurigkeit, dass Jesus weg ist, ist wie verflogen gewesen. Und spannend ist jetzt, wie der Petrus das nachher erklärt. Er erklärt nachher, was ist jetzt eigentlich genau da vor sich gegangen? Weil die Leute in Jerusalem, die sind nur rausgekommen, gell? Die denken, ja, sind die besoffen oder was? Plötzlich haben alle in ihrer Muttersprache können reden. Das heißt, alle haben sie verstanden. Sie haben verschiedene Sprachen können reden. Und der Petrus hat dann in seiner Pfingstpredigt ihnen erklärt, was ist eigentlich jetzt da ganz genau abgelaufen? Was ist da passiert? Und ihr seht, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Also ist nicht brauch sie, gell, schon am Morgen um 9 Uhr in die Zoffe zu sein, wenn schon am Abend. Aber da hat es noch Zucht und Ordnung gegeben. Gell. Alkohol, wie, haben wir erst schon ein bisschen später getrunken. Und er sagt ihnen, nein, sie sind doch nicht besoffen. Er sagt ihnen, nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also was der Petrus am Schluss beschrieb, gell, die Zeichen am Himmel, kommt uns bekannt vor, haben wir schon in der Endzeitrede nachgelesen. Er greift das auf, was schon Jesus gesehen hat, was auch der Prophet Joel vorausgesehen hat. Und für Petrus ist klar gesehen, hey, was wir da gerade erleben, die Ausgüssung vom Heiligen Geist, das ist die Erfüllung von einer ganz alten Prophetie. Er sieht der Prophet Joel, er zitiert ihn und sagt, hey, 800 Jahre vor dem Pfingstfest hat der Joel schon gesehen, am Ende der Zeit wird Gottes Geist ausgossen werden. Und er zitiert die alte Prophezeiung und macht damit deutlich, hey, genau jetzt. Jetzt ist der Moment, wo die Prophezeiung in Erfüllung geht. Und ihr gehört zu denen, die das Privileg haben, das live mitzuerleben. Das ist ein historischer Moment. So wie, gell, die Corona-Pandemie einmalig, das ist unglaublich, ich finde nicht ein Privileg, das mitzuerleben, aber gleich ein historischer Moment. Und sie, er hat ihnen gesagt, hey, und ihr gehört zu denen, die jetzt dabei sind, jetzt, wo die Prophetie in Erfüllung geht. Weil so viele Israeliten haben auf den Moment hingefiebert. Und es ist endlich jetzt so wie gesehen. Gott hat seinen Geist geschickt. Und für Petrus ist es so klar, wir sind jetzt definitiv in der Endzeit. Der Joel sieht ja, am Ende der Zeit wird Gottes Geist ausgossen. Und ich denke, vielleicht müssen wir unsere Sicht von der Endzeit anpassen. Vielleicht ist unser Endzeitbild mehr so von Hollywood geprägt, so von Endzeitfilmen. Ich hätte es selber nie auch gesagt, gell? Aber es gibt jene Endzeitfilme, irgendeine schreckliche Katastrophe und irgendjemand muss die Welt retten. Da gibt es jene Filme. Und ich glaube, das prägt uns trotzdem, obwohl wir vielleicht kaum geschaut haben. Und ist schon klar, gell, ohne die ganze Katastrophe und Horrorszenarien wären die Filme ja langweilig. Niemand würde ins Kino gehen, der Film wäre ein Flop. Aber wir merken biblisch gesagt, Endzeit ist nicht nur Katastrophenzeit. Endzeit ist viel mehr. Endzeit ist auch eine mega spannende Zeit, wo nämlich der Heilige Geist ganz besonders am Wirken ist. Endzeit ist auch Heilszeit, eine Zeit, wo Menschen dürfen gerettet werden. Und spannend ist auch, wenn wir Lukas Evangelium und Apostelgeschichte vergleichen, das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Aber ihr habt es irgendwo nachgelesen, gell? Der Lukas hat ja beide Bücher geschrieben. Er hat das Lukas-Evangelium geschrieben, die Apostelgeschichte geschrieben. Und ganz interessant merken wir, es ist ein ähnlicher Aufbau. Weil Lukas fängt so an mit der ganzen Weihnachtsgeschichte und dann kommt Jesus. Und Jesus, er lässt sich taufen und bei der Taufe sagt man, wie so eine Taube auf ihn kommt. Und so wie er ganz zu uns erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Dann hat er die erste Predigt in Nazareth, gerade anschliessend, fängt er quasi seinen Dienst an. Und in dieser ersten Predigt, er liest aus dem Prophet Jesaja vor und sagt ihnen, hey, und genau jetzt hat sich das erfüllt. Die Zeichen von der Messiaszeit, sie sind erfüllt. Lahmigon, blinde Sachen, das erfüllt sich jetzt. Und es passieren wirklich Zeichen und Wunder. Die Messiaszeit fängt an. In der Apostelgeschichte ist es wieder ähnlich. Der Heilige Geist kommt ausgüssig vom Heiligen Geist. Der Petrus predigt und er sagt, hey, jetzt erfüllt sich eine alte Prophezeiung. Nämlich die Prophezeiung vom Prophet Joel, vom Alten Testament. Und es passieren nachher Zeichen und Wunder. Sie kommen plötzlich in verschiedenen Sprachen reden, Menschen werden geheilt. Und Gnadenzeit, Gemeindezeit, es fängt eine neue Zeit an. Es ist ganz spannend zu merken, es ist ganz ein ähnlicher Ablauf. In beiden Büchern wird deutlich, der Heilige Geist, er ist jetzt da und er läutet eine ganz besondere Zeit ein. Eine Zeit vom Heil, wo gleichzeitig aber auch die Endzeit ist. Und der Petrus zitiert den Prophet Joel und es heißt, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Für uns ist es nicht ganz so spektakulär, gell? Wenn wir denken, ja, Pfingsten, das ist es findet statt, das ist jedes Jahr, gell? Vielleicht verbinden wir noch Pfingstlager damit, wo es immer regnet oder schneit oder wie auch immer, gell? Kennen wir alle schon Pfingsten, das haben wir uns gewöhnt. Aber für die Leute, die vor rund 2000 Jahren in Jerusalem gesehen sind, ist es absolut unfassbar gesehen. Weil bis zu dieser Zeit ist der Heilige Geist ein sehr exklusives Geschenk gesehen. Wenn wir im Alten Testament schauen, merken wir, nur ganz bestimmte einzelne Menschen haben den Heiligen Geist gehabt. Einzelne Menschen, die der Heilige Geist für eine ganz bestimmte Aufgabe geschenkt gekriegt haben. So, der Buch Mose lesen wir von Bezalel. Muss man nicht unbedingt kennen. Das heißt, ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm Juda ausgewählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt. Ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Also mega spannend, gell? Handwerk und Heiliger Geist, das geht Hand in Hand. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie etwas Waberendes, das niemand einordnen kann, sondern das hat Hand und Fuß. Der Heilige Geist kann ihm beim Handwerk helfen. Und er hat den Heiligen Geist gekriegt, um die Stiftshütte zu bauen, das Zelt der Begegnung, wo der Mose ja den Auftrag gekriegt hat, bau so eine Hütte, wo du kannst Bundesladen einstellen. Und er hat den Heiligen Geist gekriegt, um alles genau so wunderschön zu machen. Und der Josua hat den Gottes Geist gekriegt, um sein Volk Israel ins verheißene Land zu führen. 5. Mose heißt, dann trat Josua, der Sohn von Nun, an seine Stelle. Er war vom Geist Gottes erfüllt und besaß große Weisheit, seit Mose ihm die Hände aufgelegt hatte. Oder König David hat der Heilige Geist gehabt. Im 1. Buch Samuel steht, da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Und Vers weiter in dieser Geschichte vom David lesen vom König Saul, von ihm heißt's, der Herr hatte seinen Geist von Saul genommen. Also im Alten Testament hat niemand der Heilige Geist auf sich gehabt. Der König Saul hat nur auf Gott hören, hat angefangen, eigene Wege zu gehen, nur auf Gott hören und Gott sagt, ich muss den Heiligen Geist wieder wegnehmen. Und wo der David den gebrochen hat mit der Bathseba, hat auch er Angst und denkt, oh, das könnte heikel sein. Vielleicht nimmt Gott den Heiligen Geist von mir weg. Wir haben das ja mitverfolgt, gell, mit dem König Saul. Plötzlich ist er nachher auch anders gesehen. Im Psalm 51 betet der König David drum. Wir haben das gesungen von, das Lied kommt von dem Psalm. Vertreib mich nicht aus deiner Nähe, entzieh mir nicht deinen Heiligen Geist. Also der David hat wirklich Angst gehabt, denkt, ich habe wirklich ein mega Seich gemacht. Das war voll daneben gewesen. Ich habe den Uriah umgebracht, ich habe die Ehe gebrochen und ich habe Angst, dass der Heilige Geist mir weggenommen wird. Aber das, quasi, das ist normal gewesen, gell? Dass man den Heiligen Geist nicht auf sich hatte, sondern man hat ihn einfach für eine bestimmte Aufgabe und man war nie sicher gewesen, bleibt der Heilige Geist bei mir oder nicht. Das ist also wirklich etwas ganz Besonderes gewesen, dass man den Heiligen Geist überhaupt hat. Also wenn wir das anschauen, merken wir, nur ganz besondere Ehrenmänner haben den Heiligen Geist gehabt. Richter, Könige, Propheten. Und die Frage ist auch, hat es eigentlich auch Ehrenfrauen gegeben? Hat es Ehrenfrauen gehabt, die den Heiligen Geist gehabt haben? Ich habe lange gesucht, aber ich habe leider keine gefunden. Aber, also es steht nie so ganz explizit und Richterin Deborah bekam den Heiligen Geist oder Prophetin Hulda. Es steht einfach nicht ganz genau geschrieben, aber ich habe den Eindruck, die haben auch den Heiligen Geist gehabt. Also wenn man schaut, was die gemacht haben oder was die vorausgesehen haben, ich glaube, die haben auch den Heiligen Geist gehabt, aber es wird nicht so ganz explizit erwähnt. Wir wissen es einfach nicht, aber mit dem Heiligen Geist, gell, es war im Alten Testament gewesen, wie bei uns vor 30 Jahren mit dem ersten Handy. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, gell, vor 30 Jahren hat mein Papa sein erstes Handy gekauft. Es war sehr unhandlich. Das war quasi das erste Handy, also das, was er gekauft hat. Einfach so ein Koffer, wo man mittragen konnte. Und mit dem hat man dann mehr schlecht als recht können telefonieren. Ich glaube, die Batterie hat für eine halbe Stunde gelangt. Eigentlich total lächerlich, gell? Du denkst, ja, also, das ist ja wirklich so unpraktisch. Und das Ding ist auch noch unglaublich teuer gewesen. Es hat mehrere tausend Franken gekostet. Ich kann mir nicht erklären, warum mein Papa das Gefühl hatte, er brauche das. Vielleicht, gell, wir einfach gesagt haben, ja, das gehört dazu, gell, wenn man Geschäftsmann ist, gell, muss man so ein Ding haben, das sieht auch gut aus, so ein Köfferli oder so, gell. Aber für viele Leute haben gesagt, ja, nein, das brauche ich nicht. Meinst du, die Koffer, 3000 Franken, so ein Koffer, den ich mit mir umschleppen muss, kann ich eine halbe Stunde reden irgendwo, das ist total unnötig. Ich gehe lieber in eine Telefonkabine, die hat es überall noch gegeben, gell, da kann man einfach so telefonieren. Unvorstellbar, dass man so etwas braucht. Also wirklich nur ganz wenig, es sind nicht viele verkauft worden, nur ganz wenige Leute haben so ein Handy gehabt. Und ich glaube, vor 30 Jahren, gell, hat man sich nicht können vorstellen, dass fast jeder Primarschüler heute ein Handy hat. Das hat man sich nicht können vorstellen. Man hat auch nicht können vorstellen, dass das Handy plötzlich so klein wird. Also zuerst ist es so klein geworden, gell, jetzt wird es wieder eher grösser. Wir merken es aus einem ganz exklusiven Luxusartikel, ist so ein Gerät geworden für die Masse, so eine Massenproduktion. Und genauso unvorstellbar muss auf dieser Seite die Prophetie vom Joel gewirkt haben. Das haben sie fast nicht können fassen, dass Joel sagt, hey, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Also Joel hat das vorausgesagt und gesagt, hey, in der Endzeit werden alle Menschen die Möglichkeit haben, den Geist von Gott geschenkt zu kriegen. Nicht nur Ehrenmänner, auch Ehrenfrauen. Und nicht nur Ehrenmänner, sondern auch ganz normale Leute wie du und ich. Jugendliche, Sklaven sogar. Alle sollen den Heiligen Geist kriegen dürfen. Und der Apostel Paulus hat dann diese Stelle in seinem Brief an Korinther aufgegriffen. Er schreibt ihnen, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Also seht, egal, ob du zum Volk Israel gehörst oder nicht, ob du vielleicht ein Sklave bist, nicht mal dir selber gehörst, oder Frauen oder Männer, jung oder alt, ganz egal, Gott will allen seinen guten Heiligen Geist schenken. Was für ein krasser Unterschied zum Alten Testament. Gott will uns alle zu seinen Ehrenmännern und Ehrenfrauen machen. Und wie kriegen wir den Heiligen Geist? Braucht es ein bestimmtes Ritual? Brauchen wir einen Vermittler? Der Paulus schreibt uns das im Epheserbrief. Er seht dort, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Also der Paulus sagt, hey, wer die gute Botschaft von Jesus angenommen hat, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er deine Schuld auf sich nimmt, wer diese Botschaft angenommen hat, der kriegt den Heiligen Geist. Jeder, der eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, der hat den Heiligen Geist. Hast du den Heiligen Geist? Wohnt er in dir drin? Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann gehörst du zu Gottes Ehrenfrauen, zu Gottes Ehrenmännern. Du hast etwas, wo sich ganz viele Leute im Alten Testament danach gesehnt haben. Die vielleicht denken, wow, so wie der Bezalel, hey, das wäre schon cool, wenn ich so erfüllt wäre mit dem Heiligen Geist und so geschickt wäre. Aber irgendwie, gell, haben wir uns daran gewöhnt, denken wir, ja, der Heilige Geist, ja, ja, der ist einfach da, der ist für uns nichts so Besonderes. Wir sind ja auch keine Pfingstgemeinde, wir sind eine FWG. Da langt's, wenn man einmal im Jahr eine Pfingstpredigt hört. Und, ja, so ein bisschen über den Heiligen Geist nachdenkt, das schadet nichts. Aber mehr wäre fast ein bisschen fanatisch, charismatisch. Aber das ist eigentlich schade. Das ist eigentlich so ein Jammerschade. Wie wenn du so ein nigelnagelneues Samsung Galaxy Fold 5G geschenkt kriegst. Und du würdest es nicht brauchen. Was für ein Jammer, weil das Handy kostet 2100 Franken. Man fragt sich, gell, wer kauft für so viel Geld ein Handy? Aber es ist halt schon cool, gell? Man kann es falten. Also, unglaublich, gell? Kann man sich nicht vorstellen, wie man kann einen Bildschirm falten. Man kann den Bildschirm falten. Man kann ihn auffalten. Dann hat man nicht nur ein Smartphone, man hat ein ganzes Tablet. Man kann gleichzeitig, mit drei Apps rumjonglieren. Man hat ein sechsfaches Kamerasystem, 512 GB Speicher. Aber, was nützt dir das alles, wenn du einfach nur in deinem Sack hast? Wenn du es nicht brauchst? Ja, dann ist es sinnlos. Wenn du das Handy nicht brauchst, nur mit dir rumdrehst, dann nützt es eigentlich gar nichts. Und das wäre echt jammer, schade. Und genauso schade ist es, wenn du dem Heiligen Geist nicht Raum gibst in dir. Wenn du nicht bereit bist, auf seine leisige Stimme zu hören. Und ich finde es immer spannend, um eine Predigt vorzubereiten, gell? Ich denke immer, ja, ich mache NC-Dreht, da fange ich an, dort höre ich auf und merke beim Vorbereiten, hoppla, irgendwie gehe ich in eine ganz andere Richtung. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach mein Chaotentum. Man kann nicht allen Heiligen Geist Schuld geben. Vielleicht ist es einfach mein Chaotentum, aber vielleicht ist es wirklich der Heilige Geist, der plötzlich einfach reinkommt und andere Ideen gibt und in eine andere Richtung führt. Ja, und im Gegensatz zum Alten Testament geht der Heilige Geist nicht einfach weg. Man muss keine Angst haben, denken, oh, hoffentlich mache ich nichts Dummes. Weil Jesus sagt, es sind Jünger und der Vater im Himmel wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Also wer der Heilige Geist hat, muss keine Angst haben. Hoffentlich mache ich jetzt keinen Seich. Hoffentlich tue ich nichts Dummes und dann verschwindet er. Und ich muss ihn darum bitten, sind wieder Krieg oder nein. Paulus sagt, der Heilige Geist, er bleibt da. Jesus hat das versprochen. Und auch der Paulus schreibt nie einen, passen auf, dass ihr der Heilige Geist nicht plötzlich verlieren. Aber er schreibt, wir können etwas anderes machen. Wir können den Heiligen Geist traurig machen. In Epheser 4 heißt es, tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Genau, er sieht, tu nichts, was Gottes Heilige Geist könnte traurig machen. Und wir merken, er kann traurig werden. Also wir merken noch, der Heilige Geist ist aber nicht irgendeine mystische Kraft, sondern er ist wirklich eine Person von der göttlichen Dreieinigkeit. Weil Kräfte sind meistens nicht so traurig, gell? Schwerkraft oder so kann nicht traurig werden. Aber der Heilige Geist ist eine Person und als Person kann er auch traurig werden. Und der Paulus sieht es dann, ja, wie kann so etwas passieren? Wie kann der Heilige Geist traurig werden? Er zählt dann gerade auf in den nächsten Vers, was der Heilige Geist traurig macht. Er sieht Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Und er sieht, jede Form von Bosheit macht der Heilige Geist traurig. Weil er aber der Heilige Geist ist, macht ihn alles, was unheilig ist, traurig. Und der Heilige Geist ist es, der zu uns redet und wir uns vielleicht auch sehen, hey, ich glaube, das ist daneben gewesen. Ich glaube, das solltest du dir entschuldigen. Und wenn du Jesus um Vergebung bittest, ist die Traurigkeit auch wieder weg. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist beleidigt ist und sagt, das bin ich. Ich bin einfach traurig. Nein, das bin ich einfach traurig. Die nächste Woche musst du nicht mit mir rechnen, ich bin einfach traurig. Sondern nein, der Heilige Geist sagt, hey, super, dass du mit Jesus geredet hast, dass du um Vergebung gebeten hast. Super, dass du dich vielleicht sogar noch entschuldigt hast. Hey, das ist alles wieder wie vorher. Und im gleichen Atemzug sieht uns der Paulus auch noch, ja, was freut denn eigentlich der Heilige Geist? Was freut ihn? Er sieht, geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also wie du mit anderen umgehst, das hat einen Einfluss auf den Heiligen Geist. Er freut sich über deine Freundlichkeit, über dein Mitgefühl, über deine Bereitschaft zum Vergehen. Und ein paar Vers weiter sehe Paulus denn, wir sollen dem Heiligen Geist mehr Platz geben in unserem Leben, mehr Raum geben. Seht ihr, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Also anstatt voll Wein oder voll Whisky sollen wir voll Heiliger Geist werden. Und Vollmond, dass wir dem Heiligen Geist Platz machen bei uns. Dass wir auf seine Stimme hören. Dass wir die Gabe, die er uns geschenkt hat, einsetzen. Und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist keine einmalige Sache, gell? Man denkt, wenn man ja einfach, ich komme zum Glauben, dann habe ich eine Geistestaufe, zack, und bin ich voll und voll für immer. Aber es ist mehr ein Prozess. Man kann immer wieder neu erfüllt werden. Es ist etwas Prozesshaftes. Und der Paulus schreibt dann noch, was hilft uns in diesem Prozess, voll Heiliger Geist zu werden? Gerade im Vers nachher seht ihr, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Also spannend finde ich das Wort einander. Er sagt, ermutigt einander. Also wir können einander helfen, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und wir brauchen einander. Darum kann ich nur gratulieren, dass ihr heute Morgen zum Gottesdienst gekommen sind. Ich glaube, das ist etwas, was der Heilige Geist freut. Das gibt ihm mehr Raum. Das hilft ihm, zum mehr Raum zu kriegen. Und darum ist es so genial, dass wir uns wieder treffen können. In den Livestream ist wirklich absolut genial, dass man die Möglichkeit hat, schon wirklich genial, um noch mehr Leute zu erreichen. Aber es ist schwierig, durch den Livestream, gell, einander zu ermutigen. Es fehlt dort der Austausch miteinander. Und wie genial ist es, dass wir uns treffen können, dass wir uns einander ermutigen können, dass wir miteinander singen können. Und der Paulus redet noch über Dankbarkeit. Wenn du Gott dankst, kommt der Heilige Geist mehr Raum über bei dir. Und jetzt, ich sehe dann nochmal, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und konkret heißt es, ich nehme mich nicht so wichtig. Ich muss nicht immer Recht haben, es muss sich nicht alles um mich drehen, ich kann auch mal zurückstehen. Und ich glaube, ein super Übungsfeld ist gemeint, wenn uns etwas nicht passt, im Livestream, wir können es einfach wegzappen, denken, okay, das haben wir jetzt gesagt, nächster Sender, aber wenn wir uns treffen oder vielleicht sogar miteinander zusammen schaffen, dann ist es so gut, dass wir einander haben als Ergänzung und so gut, dass wir können üben, einfach mal zurückstehen und sagen, okay, du siehst es anders, ich versuche mich jetzt einfach mal zurückzunehmen, mich unterzuordnen. Es geht darum, zum einfach mal zuzulassen, probieren, den anderen zu verstehen. Und übrigens finde ich so absolut vorbildlich, wie ihr auf den Lockdown reagiert habt. Ihr hättet ja auch können mit dem Seppi und mir schimpfen, sagen, ja was, wir machen jetzt keinen Gottesdienst mehr, geht es euch nicht gut, warum machen ihr noch keinen Gottesdienst mehr, wir wollen uns doch treffen, steht doch in der Bibel, wir sollen Versammlungen nicht verlassen. Aber ich finde es super, wenn ihr euch untergeordnet habt und seht, okay, wir akzeptieren das, sie haben beschlossen, es gibt keinen Gottesdienst mehr im Moment, wir stehen hinter dem. Wir haben in dieser Zeit wirklich viel Akzeptanz gespürt und gemerkt, wohl, das ist einfach gut, kommen wir miteinander der Weg gehen. Und Unterordnung hilft uns auf jeden Fall, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben. Das Slogan für unsere Landespolizei ist eigentlich falsch. Ich glaube, wenn du als Kind von Gott bist, dann musst du dich nicht darum bemühen, eine Ehrenfrau oder ein Ehrenmann zu sein. Also das heisst nicht, sei eine Ehrenfrau, sei ein Ehrenmann, für Gott sagt nein. Du bist eine Ehrenfrau. Du bist ein Ehrenmann. Mein Heiliger Geist lebt in dir. Das ist ein unglaubliches Privileg, dass du in dieser Endzeit leben darfst und das miterleben darfst. Eine Zeit, wo du darfst den Geist von Gott haben. Und es geht vielmehr darum, jetzt so als Ehrenfrau, als Ehrenmann zu leben und dem Heiligen Geist in deinem Leben Raum zu geben. Immer wieder probieren zu hören, hey, was ist heute dran? Gott sagt am Morgen, hilf mir, auf deine Stimme zu hören. Ich möchte mit dir vorwärts gehen heute an diesem Tag. Ich möchte mit uns beten. Und Jesus, danke für das gewaltige Privileg, dass du uns nicht einfach alleine zurückgelassen hast auf dieser Erde. Danke, dass du uns allen deinen Heiligen Geist möchtest schenken. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, einfach auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören. Und dass er mehr und mehr Platz bei uns kriegt. Und wir mehr und mehr dürfen merken, was du uns anvertraut hast. Was wir vergaben haben, wo wir sie einbringen können. Danke, dass du uns Schritt für Schritt führst. Vergib uns, wo wir auch einfach den Heiligen Geist nicht beachtet haben, ihn vielleicht auch traurig gemacht haben. Danke, dürfen wir mit all unserer Schuld auch immer wieder zu dir kommen. Danke, dass du mit uns gehst in der Sonntag, in die Woche und dass du uns hilfst, dem Heiligen Geist mehr und mehr umzugehen. Amen.